Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin Anne Bach. Ja, und heute gibt's nicht nur was auf die Ohren, sondern wir sprechen auch über das Ohr. Denn unser Ohr begleitet uns jeden Tag beim Gespräch mit Freunden, beim Musikhören oder auch im Straßenverkehr oder wenn wir einfach durch den Wald spazieren und die Geräusche genießen. Trotzdem machen sich die meisten von uns kaum Gedanken darüber, wie komplex und faszinierend dieses Organ eigentlich ist. Ich habe viele Fragen heute, zum Beispiel, wie funktioniert Hören, warum bekommen wir Ohrenschmerzen, sollte man seine Ohren reinigen oder nicht und was können wir tun, um unser Gehör möglichst lange gesund zu halten. Darüber spreche ich heute mit einer Expertin, HNO-Ärztin Dr. Magdalena Jonker aus dem MVZ Jungstilling mit einer Praxis in Freudenberg. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo Frau Bach, schön, dass ich da sein darf.
Frau Dr. Jonker, was fasziniert Sie persönlich am Ohr und an der HNO-Heilkunde? Sie haben sich ja in der Studienzeit irgendwann mal für diesen Fachbereich entschieden. Warum?
Entschieden habe ich mich wegen der Komplexität, die dieses Gebiet hat. Wir haben halt so viele Sinnesorgane, ne? Über den Hals, die Nase, das Ohr. Man kann operativ tätig sein, man kann konservativ tätig sein, man hat ein breites Spektrum an Patienten. Und das ist einfach so faszinierend gewesen, auch in den Formulaturen, sodass ich gesagt habe, das ist jetzt meins, das versuchen wir jetzt mal.
Und ich glaube, für den Start wäre es vielleicht ganz gut, wenn Sie uns mal kurz erklären, wie unser Ohr eigentlich aufgebaut ist.
Also wir haben eigentlich drei Teile. Wir haben das äußere Ohr, dazu gehört die Ohrmuschel und der Gehörgang. Getrennt wird es dann über das Trommelfell vom Mittelohr. Da sind die Gehörknöchelchen drin und übertragen den Schall. Die Ohrmuschel und der Gehörgang leiten den nur weiter. Das Faszinierende ist tatsächlich diese Verstärkung, die wir im Mittelohr haben. Das Mittelohr selbst hat ja keine Verbindung nach außen. Lediglich über den Nasenrachen mit der Tube steht es dann quasi mit der Außenwelt in Verbindung. Und dann geht es weiter in das Innenohr, wo die Schallverarbeitung stattfindet und die Übertragung in elektrische Impulse und weiter über den Hörnerven ins Gehirn mit sehr komplexen Hörbahnen und Verschaltungen zu ganz verschiedenen Bereichen auch im Gehirn. Das macht das Hören halt nicht nur so einzigartig, dass man halt irgendetwas wahrnimmt, sondern dass man verschiedene Dinge auch verarbeiten kann und dann komplexe Strukturen erarbeitet, sei es Sprache, sei es Wiedererkennung von Tönen, sei es Musik, was wir damit wahrnehmen. Ja, das ist eigentlich unser Ohr.
Okay. Sie haben jetzt schon erklärt, wie aus dem Schall ein Höreindruck entsteht. Das passiert über den Nerv, was haben Sie gerade gesagt?
Die mechanischen Schallwellen, die wir haben, die werden ja im Mittelohr verstärkt und werden dann auf den Hörnerv übertragen. Ja. Und zwar im Innenohr haben wir die Hörschnecke. Mhm. Das sind spezielle Sinneszellen, die nennt man Haarzellen. Und die transformieren die Schallwellen in Elektroimpulse, die wir dann über den Hörnerv weiterleiten.
Okay. Warum hören denn manche Menschen besser als andere Menschen?
Prinzipiell hat das Hören tatsächlich so eine Normkurve. Also innerhalb der ersten Lebenswochen wird da zwar eine Ausprägung erstmal erfolgen, aber dann hören wir eigentlich alle so zwischen 0 und 10, 15 Dezibel über die Hauptfrequenzen. Das sind so 250 bis 16.000 Hertz. Es ist dann natürlich vom Alter abhängig, ob wir schlechter hören werden. Das Hören lässt genauso nach wie die Sehfähigkeit auch. Allerdings nicht konstant über alle Lautstärken, sondern der Hochtonbereich geht uns zuerst verloren. Ja, das Typische ist also diese Asymmetrie in der Hörkurve, dass wir die hohen Töne schlechter wahrnehmen. Und das macht es dann auch im Alter etwas problematischer. Wir können nicht einfach alles lauter drehen, sondern wir müssen die hohen Frequenzen verstärken, damit wir wieder gut verstehen.
Ah, okay.
Das ist so das Natürliche. Dann gibt es natürlich verschiedene Erkrankungen, die das Hören einschränken können. Von der einfachen Übertragungsstörung, sei es über Ohrschmalz oder im Mittelohr. Was Kinder sehr häufig haben, ist, dass die bei Infekten Schleim im Ohr ansammeln. Es muss nicht eine richtige Entzündung sein. Das reicht auch, wenn das einfach das Sekret ist, was das verlegt. Damit hören die schlechter. Dann gibt es natürlich angeborene Erkrankungen auf jeder Ebene dieses Hörorganes, was zu einer Hörstörung führen kann. Und natürlich auch Entzündungen, die jetzt im Mittelohr, im Innenohr sich abspielen können. Oder dass im Bereich des Gehirns Störungen entstehen. Auch nach einem Schlaganfall oder so können wir Höreinbußen haben. Okay. Also das kann auf jeder Strecke natürlich zu irgendeinem Schaden kommen.
Hat das Ohr außer dem Hören noch eine wichtige Aufgabe?
Prinzipiell schon. Das Innenohr besteht ja aus zwei Anteilen. Das eine ist halt der Hörapparat und das andere ist das Gleichgewichtssystem. Ja, da haben wir unsere Bogengänge und Utriculus und Sacculus heißt das, also so spezielle Ausbuchtungen, mit denen wir die Wahrnehmung im Raum auch haben und so ein Drehgefühl oder Liftgefühl oder so etwas erleben. Meistens ist das etwas, was wir gar nicht aktiv erfahren, sondern nur, wenn es dann gestört ist. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel auf dem Boot sind, es schwankt, dann kommen wir auf einmal durcheinander. Oder wenn ein Gleichgewichtsorgan eben ausfällt und wir dann richtig Schwindel davon bekommen.
Okay, also Gleichgewicht spielt eine Rolle neben dem Hören. Das können wir schon mal festhalten. Mit welchen Ohrproblemen kommen Patienten zu Ihnen am häufigsten in die Praxis? Kann man das sagen? Ist das Hörverminderung oder ist das was anderes?
Also das Häufigste, denke ich, was tatsächlich ist und was eben auch unterschiedliche Ursachen hat, was eigentlich sehr banal ist, aber was ganz viele Patienten zu einem führt, ist die Verlegung des Gehörganges. Ja, dass sich da irgendetwas da drin ansammelt und sie dann natürlich Missempfindungen haben und eben auch eine Übertragungsstörung, eine Hörstörung, das ist im Prinzip so das täglich Brot des HNO-Arztes, dass er danach schaut. Es gibt Erkrankungen, die das Ganze fördern können, wer zum Beispiel ein Hörgerät trägt oder häufig irgendwelche In-Ear-Geräte, bei denen ist das natürlich deutlich mehr.
Dann sprechen Sie, wenn Sie von Ansammlungen sprechen, sprechen Sie dann von Ohrenschmalz?
Von Ohrenschmalz, ja. Okay. Cerumen ist das, richtig. Die nächste große Gruppe sind halt die jungen Kinder, die aufgrund ihrer vielen Nasenracheninfekte auch immer wieder Ohrbeteiligung haben, als Mittelohrentzündung, als Paukenergüsse, Belüftungsstörung einfach der Tube. Das ist so zwischen 2 und 6 Jahren sehr häufig. Immer wieder natürlich über alle Altersgruppen akute Entzündungen. Und im späteren Alter kommt dann die Altersschwierigkeit natürlich dazu.
Sie haben gerade die Entzündungen und Mittelohrentzündungen angesprochen. Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal Ohrenschmerzen. Das ist ja mitunter richtig, richtig unangenehm. Also sehr, sehr schmerzhaft. Was sind da so typische Ursachen für Ohrenschmerzen? Also sind das dann so Infekte oder sind das auch Verstopfungen, die dann Schmerzen verursachen können?
Das sind eigentlich tatsächlich die Entzündungen. Statistisch gesehen haben 95% aller Menschen in ihrem Leben zumindest einmal eine Mittelohrentzündung. Ja, wobei es natürlich sehr viele gibt, die das häufiger haben. Das häufigste sind Nasenracheninfekte, meistens irgendwelche Virusinfektionen, die halt die Nase verstopfen. Bei den Kindern kommt es halt häufiger dazu, weil deren Bau noch anders ist als beim Erwachsenen. Die können auch diesen Druckausgleich deutlich schlechter machen als wir. Das Lymphgewebe ist bei denen dicker, also das, was wir als Mandeln und Polypen dann verstehen. Und deswegen neigen die viel mehr dazu, akute Entzündungen zu kriegen als die Erwachsenen. Das ist der Hauptanteil, was wirklich auch Ohrenschmerzen macht. Das andere ist, dass sie im Gehörgang eine Entzündung kriegen können. Gerade jetzt im Sommer, sie sind im Schwimmbad oder irgendwo auch im Urlaub am Meer, wo dann Keime irgendwo im Wasser sind. Sie putzen sich dann die Ohren mal, kratzen irgendwas auf und auf einmal haben sie dann da irgendwelche Bakterien, die sich dann im Gehörgang breit machen oder auch Pilze. Da sind die Leute immer ganz erstaunt, dass dann auch als Keime Pilze in Frage kommen. Die machen ihnen dann eine Gehörgangsentzündung. Das Ohr schwillt auch zu. Damit hören sie dann auch schlechter. Und das ist auch sehr unangenehm. Das tut auch beim Kauen und so schon
weh. Sollte man da beim Schwimmen irgendwie was gegen machen? Irgendwelche Stöpsel tragen oder
am besten das Ohr tatsächlich in Ruhe lassen.
Ja.
Wer dazu neigt, dass sich dort was verstopfen kann, also auch so Ohrschmalzansammlungen hat, der sollte ruhig mal vorneweg beim HNO-Arzt sich das anschauen lassen oder auch säubern lassen. Ansonsten das Ohr am besten nicht abdichten. Ne? Je mehr man daran manipuliert, desto höher ist das Risiko, dass man dort kleine Verletzungen setzt. Und man sollte auch den Gehörgang nicht so komplett säubern, also mit dem Wattestäbchen am besten noch alles auskratzen, weil das Ohrschmalz, was wir da haben, eben auch protektive Wirkung hat. Also das schützt vor Bakterien, das wirkt bakterizid und ist eigentlich dafür da, dass auch Schmutz und so, was sich dort ansammelt, nach außen transportiert.
Also hat der Ohrenschmalz die Funktion, dass er das Ohr von alleine reinigt?
Genau, so ist es.
Kann man das so sagen?
Richtig, viele Leute finden das also unangenehm und eklig. Also das ist es de facto eigentlich nicht. Das ist ein Schutzmechanismus des Körpers. Ja, also deswegen sollte man das nicht so ganz negativ immer sehen.
Aber Wattestäbchen eher vorsichtig oder am besten gar nicht? Was würden Sie da sagen? Das ist, glaube ich, eine Frage, die sehr umstritten ist. Man hört immer wieder, bloß keine Wattestäbchen benutzen. Wie stehen Sie denn dazu?
Also so ganz weiß ich nicht, warum die so in Verruf geraten sind. Ja, wer normal weite Gehörgänge hat, es damit nicht übertreibt, auch nicht untertreibt, macht damit eigentlich nicht wirklich viel verkehrt. Ich empfehle normalerweise so Ohrschlingen, so Metallschlingen zum Säubern, so wie früher die Haarnadeln von der Oma, ne? Damit kann man das einfach durch die Bewegung besser nach außen transportieren, als sie das mit dem Wattestäbchen machen. Sie reinigen den Gehörgang nicht so komplett. Und sie verstopfen halt nichts nach innen. Ja? Wer die Wattestäbchen erst nimmt, wenn er eh schon schlecht hört und alles dicht ist, dann ist es auch kein Wunder, dass sie das dann richtig schön da auch noch einstampfen können.
Aber so manchmal hat man ja so das Gefühl, irgendwie ist mein Ohr zu. Ne? Das hat, glaube ich, auch jeder schon mal gehabt, dass da was verstopft ist. Das merkt man ja irgendwie. Dann würden Sie aber schon sagen, lieber zum HNO-Arzt, als sich in der Apotheke selbst so eine Spülung zu holen? Oder
also
gibt es ja alles frei verkäuflich? Mhm. Wie stehen Sie dazu?
Prinzipiell ist gegen die mechanische Reinigung und auch gegen die Ohrspülung nichts einzuwenden. Je autarker man ist und je weniger man auf Ärzte angewiesen ist, desto besser.
Ja, gut, okay.
Man kann nur anderen Leuten die Ohren nicht putzen. Also viele Eltern kommen ja auch oft, das mache ich verkehrt, wenn da was drin ist. Und dann nehmen die am besten auch noch diese Sicherheitswattestäbchen, die definitiv alles nur noch innen befördern. Also das geht nicht. Sie können nicht fremden Personen da wirklich die Ohren vernünftig sauber machen. Und normalerweise sollte sich das auch von alleine reinigen.
Mhm.
Auch wenn es eben Leute gibt, bei denen es dazu neigt, dass es einfach verklebt.
Okay. Ich würde gerne nochmal zu dem Thema Hörverlust zurückkommen. Wir hatten das Alter angesprochen. Das Alter spielt eine Rolle. Natürlich nicht bei jedem gleich, aber auch da lässt das Gehör nach. Mich würde nochmal interessieren, was es für Ursachen gibt, warum ich schlechter höre, außer das Alter. Zum Beispiel, wie sieht es aus mit Rockkonzerten? Lauten Geräuschen, Berufen, in denen ich Lärm ausgesetzt bin. Wie verhält sich das in Bezug auf das Gehörvermögen?
Also es gibt die Lärmschwerhörigkeit. Das ist auch die am besten untersuchte Berufserkrankung überhaupt, weil wir ja sehr viele Industriearbeiter hatten und auch noch haben, auch wenn wir heutzutage doch mehr auf Gehörschutz achten, ist das noch nicht selten. Und da gibt es eine spezifische Frequenz, die als erste schlecht wird, also im Hochtonbereich. So bei 4 Kilohertz merkt man als allererstes die Senke und durch diesen chronischen Lärm, wobei chronischer Lärm heißt über 8 Stunden, 5 Tage die Woche, 85 Dezibel. Das ist schon relativ laut. Also da stehen Sie neben dem Güterwaggon, ja, oder an der Autobahn und das haben Sie im Prinzip den ganzen Tag. Was wir zunehmend ja haben, sind Leute, die auch über sehr viele Stunden am Tag mit irgendwelchen Kopfhörern im Ohr rumlaufen und dann oft auch über diese Dezibel kommen können. Das ist allerdings noch nicht so gut untersucht. Mhm. Ja, gerade wenn Sie das auch noch in Räumen tragen, wo noch viele Beigeräusche sind, dann versuchen Sie ja das, was in Ihrem Ohr noch lauter ist, noch lauter zu stellen. Also das kann dazu führen, akute Lärm Störung gibt es auch, also wirklich das Rockkonzert neben der Box. Ne?
Oder ist das dieses sogenannte Knalltrauma? Oder?
Es gibt, nee, das wäre das akute, also wir unterscheiden das halt einfach so ein bisschen von der Dezibelzahl. Das wäre das erstmal das akute Lärmtrauma. Dann haben Sie das Knalltrauma, das ist ein akut sehr lautes Geräusch, also typischerweise ein Gefährschuss oder so. Ja, ja, das kann Ihnen das auslösen. Dann haben wir auch am Ohr auch noch so ein Explosionstrauma. Das ist dann die Handgranate, die neben dem Ohr hochgeht. Hm. Das führt dann nicht nur zu der Lärmschädigung, sondern auch durch die Druckwelle zu Schädigung des Gewebes, also dass das Trommelfell platzen kann und so.
Das klingt sehr schmerzhaft.
Ist es primär ja dann auch.
Ja. Ist das dann irreparabel oder regeneriert sich das dann auch wieder?
Wenn Sie über einen längeren Zeitraum tatsächlich eine Einbuße des Hörvermögens haben, bleibt das auch so. Also Sie haben eine vorübergehende Absenkung der Hörschwelle. Das merken Sie immer auch, wenn Sie auf einem lauten Konzert waren. Ja. Ja, am nächsten Morgen hört sich alles immer noch so ein bisschen dumpf an oder es rauscht irgendwie. Ja, das kann sich wieder erholen. Aber wenn das über mehrere Tage konstant bleibt, dann wird da nichts mehr wiederkommen. Also so eine Lärmschwierigkeit, wenn Sie sagen, okay, ich habe jetzt 10 Jahre im Lärm gearbeitet und bin jetzt seit 5 Jahren draußen, das erholt sich nicht mehr.
Ja, das habe ich auch schon mal erlebt. Eine laute Feier oder ein Konzert, da hat die ganze Nacht noch das Ohr gerauscht. Tatsächlich.
Also, ja, das ist schon, war das Konzert nur gut, wenn es am nächsten Morgen so immer noch nachhaltet.
Wenn die ganze Nacht gerauscht hat. Sehr gut. Würden Sie sagen, dass In-Ear oder Over-Ear Kopfhörer besser sind oder ist das egal?
Prinzipiell ist das egal. Ja, Sie haben ja einfach die Direktübertragung über den Gehörgang aufs Innenohr. Es kommt darauf an, wie laut Sie die Geräte einschalten. Und viele Leute versuchen sich ja dann so von der Außenwelt etwas abzuschotten, hören das so laut, dass sie es schon von außen mitbekommen, was sie für Musik hören. Das ist für die Ohren nicht gut. Die In-Ear-Geräte schaffen halt auch so eine feuchte Kammer noch da drin. Das heißt, sie können auch zusätzlich irgendwelche Reizungen vom Gehörgang kriegen. Manche Leute verkraften das besser, andere Ohren wehren sich sofort. Das bildet dann so Flüssigkeit und so. Aber von der Schallübertragung ist das ziemlich gleich. Besser wäre es, Lautsprecher im Raum zu haben.
Okay. Ja,
also, dass sich das wirklich in alle Richtungen auch verteilt und nicht direkt auf das Ohr kommt, das wäre eigentlich die bessere Sache.
Können Sie einen Tipp geben, wie man sein Gehör langfristig schützen kann? Lärm ist eine Sache. Gibt es noch irgendwelche Sachen, die ich machen kann, um mein Gehör gesund zu halten?
Gehör? Eigentlich nicht. Sie sollten sich tatsächlich vom Lärm in dem Sinne fernhalten. Und Sie sollten auch mal Phasen haben, wo das Ohr auch mal zur Ruhe kommen kann. Ja, wir leben ja schon in so einer Gesellschaft, wo wir uns eigentlich permanent irgendwelchen Geräuschen aussetzen. Manche Leute ertragen ja die wirkliche Stille gar nicht mehr. Ja, also wenn Sie da mal Phasen haben, wo Sie wirklich ganz abschalten können und nichts wahrnehmen. Das wird dem Ohr gut tun. Auf der anderen Seite wird natürlich gesagt, so ein Ohr braucht auch irgendwo Nährstoffe. Es ist ein Nervenorgan, das natürlich auch sehr viel eine Funktion hat. Also da mit vernünftig Vitamin dran zu gehen, ist nicht so verkehrt. B12, Folsäure, Vitamin D, das sind so die Substanzen, auf die man schon mal achten sollte, dass man da nicht zu wenig hat.
Okay, das ist ja schon mal was man dann selbst unterstützend machen kann. Es gibt ja so ein paar Mythen auch über das Ohr. Da würde ich Sie gerne mal noch mit konfrontieren. Ich habe gelesen, dass die Ohren im Alter wachsen. Stimmt das?
Also das habe ich auch gelesen. Das stand da.
Aber stimmt.
Stand da schon in meinen Lehrbüchern drin. Angeblich ja, Ohren und Nase würden irgendwie an Größe noch zunehmen.
Oder der Rest schrumpft und fällt zusammen. Das könnte natürlich sein.
Das stimmt auch. Das Gewebe verändert sich. Es wird härter. Also die Ohrmuschel besteht primär ja aus Knorpel. Im Laufe des Lebens wird da aber Knochen aufgebaut, also das kann alles so dazu führen, dass man das Gefühl hat, es sieht alles größer aus.
Ja, okay. Gibt es einen Mythos, den Sie gerne mal aus der Welt schaffen würden? Fällt Ihnen einer ein?
Ehrlich gesagt nicht, nein. Nee.
Aber ich habe noch einen, und zwar kalter Wind macht Ohrenschmerzen. Ist da was dran?
Ja, aber es ist nicht der kalte Wind, der über den Gehörgang ins Ohr kommt. Da haben Sie die Ohrmuschel, die hilft Ihnen schon mal, das ein bisschen abzuschirmen. Dafür ist sie ja auch eigentlich da, um die Schallwellen einzufangen. Und dann haben Sie häufig ein paar Haare im Gehörgang und das schützt. Das heißt, von außen, Wind im Ohr macht nichts. Aber kalter Wind geht ja auch über den Nasenrachen Richtung Ohr. Und wenn Sie da eine Verlegung dann der Belüftungsröhre haben, wenn Sie viel auch noch über den Mund atmen, statt die Nase zum Filtern einsetzen, dann können Sie Ohrenschmerzen kriegen.
Okay, ja? Also ist schon ein bisschen was dran. Ohrenschmalz hatten wir schon. Ist nützlich oder lästig? Was würden Sie sagen?
Ja, beides.
Beides, ja. Nützlich und lästig, je nachdem, wie viel es ist. Das klingt alles richtig spannend. Also ich glaube, wir haben heute wirklich viel gelernt. Frau Dr. Jonker, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die Welt des Hörens und in unsere Ohrgesundheit. Ich glaube, wir haben heute gelernt, zum einen, dass unser Ohr ein echtes Hochleistungsorgan ist und aber auch, ja, dass es sich sehr lohnt, gut auf unsere Ohren aufzupassen. Danke nochmal, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Und ja, danke auch an die Zuhörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung oder eine Weiterempfehlung. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und bleibt gesund.
Ja, vielen Dank.
Sie hörten Dispod, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.